Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.
The brick walls are there for a reason. Right? The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They're there to stop the other people.
Kompott Nummer 290, Grieche Random. Hallo und herzlich willkommen zum 290. Kompott, den ich am heutigen quite cool Freitag, dem 4. November 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:58.
Jawohl. Und quite cool. Wobei, weiß ich gar nicht, ob es das immer noch ist. Das Intro ist mir nebenbei, als ich aus der Steve, Stay Hungry, Stay Foolish Rede mein Best-of rausgeschnibbelt habe, aufgefallen, dass da irgendwie so Bricks, Brickwalls, war so eine Assoziation, die mir irgendwie recht spontan kam. Und da dachte ich, habe ich das einfach mal nur so zusammengeklebt, wegen, weil hatte ich Bock drauf. Also ja, das ist einmal Steve Jobs und Professor Randy Pausch, beide tot. So, was ihr hier aber zu hören kriegt, sind keine Toten, sondern wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Thema Space. Und auch vom LHC gibt es Neues, auch wenn die jetzt gerade irgendwie wieder Probleme haben. Aber ja, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, die da losgeht. Nein, nicht mit der Mail, die da gerade angekommen ist, sondern mit Fanboy-Meldungen... Dann gibt es Space-Meldungen, zum LHC habe ich mich nochmal ausgelassen und mehr. 7 Grad, angeblich foggige, was ich immer noch nicht bestätigen kann. Und immer noch quite cool Greetings. Heute wird es auch einfach irgendwie nicht wärmer. Die 7 Grad könnten auch 8 Grad sein. Wenn es aber 7 sind, dann Comfort Level sehr viel. Die 8 Grad, Windchillen, was waren es? 6? Whatever. Und der Wind macht ein ganzes Stückchen was. 20 sagt er hier. Den anderen habe ich gerade schon wieder vergessen. Ist ja auch irgendwie nicht so unheimlich wichtig. Ich habe ja einen Puschelruf. So, dann geht's erstmal los mit Fanboy-Meldungen. Hier, als wir dann nämlich hätten, ALAC. Weil Apple nämlich den Apple Lossless Audio Codec Open Source gemacht hat. Und zwar in Apple Lossless Audio Codec Project, das contains the sources for the ALAC encoder and decoder. Also included is an example command line utility called ALAConvert to read and write audio data to from core audio format and WAV files. Oder anders ausgedrückt, es gibt ein verlustfreies Audio-Daten-Codec-System von Apple für Open Source. Und mutmaßlich ohne, dass da irgendwelche Patente dran hängen würden, weil sonst würde ich mal davon ausgehen, dass sie da nicht den Source rausgelassen hätten. Klingt erstmal irgendwie ganz nett. Klingt vor allen Dingen wie was komprimiert, aber eben dabei nicht irgendwelche Daten kaputt macht, was ich ja für Zwischenstände bei meiner Audioproduktion auch immer ganz gerne nutze. Wobei ich da im Moment auf AIFF rumliege, was so Apples Version von WAV-File ist. Aber ja, also das ist jedenfalls jetzt Apache lizenziert und Open Source. Kann man sich dann also zu Gemüte führen, wenn man da irgendwie dran rumprogrammieren will. Und finde ich ganz nett. Ist vom letzten Freitag hier als Meldung. Am Samstag ist mir dann hier reingefallen, habe ich mir reingeschrieben. Es gibt Berichte, dass Apple-Techniker nämlich Kunden, iPhone 4S-Kunden angerufen hätten, weil die sich lautstark darüber beschwert haben, dass das 4S doch irgendwie Akkulaufzeiten jenseits von Gut und Böse, nämlich viel zu lahm, viel zu wenig hätte. Und die Apple-Techniker, die hätten dann da auch irgendwie eine Diagnose-App installiert und sich dann ein Stückchen später da Daten von rausliefern lassen. Oder anders ausgedrückt, das sah irgendwie, also die Berichte klangen so wie, ja, der Techniker, der da angerufen hat, der hat gesagt, wir haben halt auch selber überhaupt keine Ahnung, aber es gibt so viele Berichte, als dass das Zufall ist. Ja, huch. Apropos 4S. Steht hier so als Überschrift. hab ich ja letzte Woche im Podcast so am Ende schon mal erwähnt, so, dass ich mir ja kein 4S vorbestellt hatte. Das habe ich dann nämlich am Freitag gemacht, nachdem ich am Freitag tagsüber noch bei der Bank war, festgestellt habe, ja, da ist Geld angekommen. Na, dann kann ich ja mal. Weil ich hatte mir schon vor einiger Zeit mal irgendwann überlegt, dass ich zum 17. OP-Monatstag und meinem 5-jährigen Podcast bestehen Mitte November mir ja einfach auch mal ein bisschen was Größeres gönnen kann. Letztes Jahr war das Podcast-Jubiläum dann das Galaxy Tab von Samsung, das, was zu Hause rumliegt und irgendwie nicht ein einziges Mal sinnvoll verwendet wurde. Und da hatte ich mir halt überlegt, ich könnte mir ja so ein 4S zulegen. So, und ja, das habe ich dann am Samstag nämlich auch gemacht, indem ich nämlich erstmal beim Telekom-Geschäft im AEZ war, mir eine dritte Multisim zugelegt habe und dann bei Apple mir ein 4S schwarz 32 GB gekauft habe und dann da auch gleich aufgesetzt habe. Da hatte ich dann auch meinen MacBook Air mit dabei, weil man möchte ja sicher gehen, dass man den ersten Zünk auch schafft. Witz an dem ganzen Aufsetzen war, dass ich ein paar Dinge gelernt habe. Was? 11.10 Uhr haben wir. Und zwar erstens ein iCloud-Backup auf einem anderen Gerät als dem, von dem es stammt, zu restoren, ist eine total dämliche Idee, weil das ist wie ein unverschlüsseltes iTunes-Backup. Der kriegt die Passwörter nicht zurück. Wo sich dann das Gerät auch gleich beschwert hat, dass es doch da irgendwie für alles Mögliche die Passwörter nochmal neu lernen will. Am schlimmsten waren die Mail-Accounts. Ich habe so die dumme Hoffnung, dass ich es jetzt alle wieder eingetragen habe. Wenn irgendwas irgendwo nicht funktioniert, ist es mir zumindest noch nicht an den Hals gesprungen. Der Restore war auch richtig schön schnell. Naja, ich meine, okay, die im Apple Store, die haben da irgendwo eine Glasfaserleitung als Internetzugang. Und da war zu der Zeit auch noch nicht so unheimlich viel los, so um Dunstkreis 10, kurz vor, als ich da war. Und das, was mir dann auch aufgefallen ist, ja, das Akkuproblem kann ich sowas von bestätigen. Der Akku leert sich nämlich deutlich zu schnell und zwar schon im Standby. Also selbst wenn man da nicht viel dran tut, wenn das Gerät eigentlich nur so rumliegt, nichts tut, also ins Bett aufgefallen ist es mir über Nacht. So, Verdacht, da ist die automatische Zeiteinstellung, weil Zeitzonenermittlung alleine ist es wohl nicht. Zeitzonenermittlung alleine hatte ich schon abgeschaltet, da hat er immer noch ein bisschen arg viel weggefressen. Und zwar arg viel im Sinne von verglichen mit einem iPhone 4. So, deswegen ist mein Verdacht, dass da irgendwas Baseband-nahes, irgendwas in der Nähe vom Funkchip, Blödfug macht. So, das Einzige, wie man da ausprobieren könnte, ob das stimmen könnte, ist, indem man irgendwo eine größere Anzahl Verizon iPhone 4 Besitzer befragt, die iOS 4 und iOS 5 miteinander verglichen haben und festgestellt haben, ob oder ob nicht die Akkulaufzeiten sich signifikant verschlechtert haben. Am besten wäre natürlich ein Verizon iPhone 4 Besitzer, der auch ein AT&T iPhone 4 besitzt und die miteinander vergleichen kann. Aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Aber ja, also da habe ich jetzt auch ein Problem mit, was jetzt dazu geführt hat, dass das 4S zwar jetzt schon die ganze Woche immer mit dabei war, aber heute das erste Mal als Hauptgerät dienen darf. So frei nach dem Motto, okay, ich weiß, dass ich heute sowieso nur einen halben Tag unterwegs bin, dann sowieso wieder zu Hause bin und das alles an den Strom stöpseln kann. Und von daher erstmal keine Probleme habe. Auf der anderen Seite ist es halt schon irgendwie arg wenig. Aber ja, an Akku. So. Genau. Dann gibt es ein Dünnbuch-Gerücht, dass nämlich Apple angeblich an einem 15-Zoll MacBook-Modell arbeiten würde, was MacBook Air-artiges Design hätte. Hat da Mako Takara berichtet, hat Boy Genius berichtet. Und gut, die Gerüchteküche, dass irgendwie die nächste MacBook Pro-Generation ein Redesign bekommen würde, sind auch schon ein paar Monate alt. Von daher, ja, kann sein, muss nicht sein. Die Frage bei super dünn wäre optisches Laufwerk, ja, nein. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil in sowas wie einem MacBook Air ist einfach kein Platz für ein optisches Laufwerk. Weil das hat gewisse Mindestgrößen, die man da einhalten muss. Und plus, wenn es dann ganz dünn wird, dann ist halt auch die Frage, kann man da noch die CPUs reinhämmern, die man da jetzt drin hat, die ja dann doch irgendwie einigen umfarben. Aber Gerüchten zufolge sollen die aktuellen MacBook Airs ja auch ganz ordentlich umfarben. Ja, ach, hätte ich doch mal irgendwie 2000 Euro zu viel. Ihr wollt mir nicht zufällig Geld spenden, oder? Nein, da gibt es jedenfalls jetzt irgendwie Gerüchte. Da ist jetzt auch irgendwo in den letzten Tagen noch irgendwo rausgesickert, dass ja nächstes Jahr alle Produkte ein großes Redesign bekämen. Putzigerweise stand da nicht irgendwie bei, ja, aber das war jetzt das Letzte, an dem Steve wirklich mitgearbeitet hat, so ungefähr. Also irgendwie inklusive DigiTimes hat sich dann zusammengereimt, dass nächstes Jahr zwei iPads rauskämen, einmal ein iPad 2,5 und einmal ein wirkliches neu designtes iPad. Whatever. Und so, von daher, ja. Also die MacBook Pros sollen angeblich dünner werden. Ist, was hier erstmal drin stand. Dann gibt es ein Echo 4S, dass 4S-iPhones wohl auch noch ein Problem beim Telefonieren kriegen können, wenn man übers Headset telefoniert, dass sie nach einiger Zeit anfangen, einen Echo-Effekt drin zu haben, den man relativ einfach dadurch umgehen kann, dass man kurz irgendwie den Lautsprecher an- und wieder ausschaltet. Blub. Fällt mir dazu ein, ich habe jetzt mit dem 4S noch gar nicht telefoniert. Von daher kann das 4S zu Telefonproblemen sich nicht äußern. Also genau genommen habe ich das 4S halt bisher erstmal nur durch die Gegend getragen. So, mein nächstes größtes Problem war dann auch, dass ich ja so ein iPhone, das möchte ich ja eigentlich nicht ohne irgendeine Hülle verwenden. Ja, dumme Idee, Otterbox. Otterbox Defender, find mal eine. Okay, haben tut die hier so ungefähr niemand. Dann habe ich bei Gravis in der Innenstadt, also damals noch in der Ehreplatz, hatte ich mal so eine Griffin Survivor gesehen, habe die auch fotografiert mit dem 4er-iPhone und gesagt, das hier wäre was für Projekt 4S. Da war allerdings der Punkt der, dass ich eben noch nicht wusste, ob ich mir das jetzt leisten könnte. Und entsprechend habe ich das dann nicht gekauft. Hätte ich es mal gekauft, hätte ich es nämlich gleich gehabt. Aber na gut. So hatte ich dann das Problem, ich konnte es mir nicht kaufen und bin dann am Samstag erstmal noch rumgefahren und hatte mir bei Amazon schon rausgesucht. Da griff in Defender und plus ich habe es geschafft, beim Auseinanderfrickeln vom 4er iPhone Defender, da die eine Gummilasche oben neben dem Kopfhörerzugang, da wo der abgedeckt werden kann, da dieses Gummiding zu zerrupfen und entsprechend brauchte ich dann auch da nochmal eine neue Hülle und habe dann also bei Amazon gleich zwei bestellt. Und haben es dann auch glatt geschafft, dass sie am Montag noch rausgeschickt wurden, am Dienstag dann vom Postboten bei uns unten bei den Hausbetreuern abgegeben wurden, die dann allerdings nachmittags, als ich dann so 16 Uhr schon wieder da war, gar nicht mehr da waren, weil da ist irgendwie irgendjemand krank und deswegen ist da jetzt nur noch zwischen 9 und 15 Uhr jemand da. Wait, what? Und ich hatte dann nur das Glück, dass der am Dienstagabend noch mal kurz vorbeigeschwebt kam und ich ihn dann freundlich fragen konnte, ob er mir dann einfach das Paket rausgeben mag, weil dann muss ich nicht seinem Chef noch mal auf den Keks gehen, dass er dann am Mittwoch gefälligst noch mal einen Schwapp länger zu bleiben hat. Das hatte ich nämlich vorher schon angeleiert. Aber ja, und jedenfalls habe ich jetzt eine Griffin Survivor Hülle, die sowohl am 4er iPhone als auch am 4S passen soll, als auch eine Otterbox Defender, bei der ich das dumpfe Gefühl habe, dass sie eventuell an dem 4S sogar funktionieren könnte. Auch wenn das nicht die fürs 4S ist. Die fürs 4S habe ich inzwischen zumindest im Netz schon mal gesehen. Aber ja, und der Witz am Defender ist, dass der halt... Nee, der Witz am Survivor so rum ist, dass der halt besonders robust wirkt und dann nochmal so ein bisschen dickere Gummischichten außen rum hat. Aber ja, wenn man den dann komplett zuklappt, dann gibt es nicht mehr viele Plätze, wo noch irgendwas Böses reinkommen kann in das Gehäuse. So, was ich dann natürlich auch hatte, ich habe ja das 4er iPhone zwischendurch auch einmal nackig gemacht, weil zwischendurch auch der Verdacht war, dass ich die PIN bei der SIM abschalten kann und einfach ins 4S reinhängen kann, weil das hat sich Ewigkeiten Zeit gelassen beim ersten Entblättern. Und dann war aber der Witz, das hat es dann doch noch hingekriegt, das musste dann doch nicht. Aber beim Wiederzusammenpacken hatte ich dann natürlich auch beim 4S-iPhone das Problem, dass sich hier so eine Feuchtigkeitsblasen direkt unter der Displayfolie gebildet haben. Und das ist mir dann jetzt in der vergangenen Woche sowas von auf die 12 gegangen, dass ich dann auch mal im Netz nachgeguckt habe, ob es da nicht irgendwie eine offizielle Lösung gegen gibt. Und ja, die gibt's. Man muss sich nur irgendwo Babypuder herbeschaffen und dann eine ganz, ganz hauchdünne, nicht sichtbare Schicht Puder auf die Folie stäuben. Also so frei nach dem Motto, man schüttelt das Zeug und dann macht man die Packung auf und es stäubt dann so ein bisschen was raus. Das reicht schon. Und da habe ich hingekriegt und jetzt kann hier auch mein 4G hat keine Bläschen mehr. Mein 4G hat keine Bläschen mehr und das 3GS hat auch keine Bläschen mehr. Da war ich ja in den letzten Wochen überaus unfroh drüber. Aber ja. So. Dann kommen wir hier mal weiter. 4S. Ich will ein Software-Update, was mehr Akkulaufzeit fallen lässt. Und zwar, wenn es geht, ASAP. Und dann hätte ich gerne auch immer noch irgendwie eine Reaktion auf mein Smart-Playlist-Problem, weil da habe ich schon wieder nichts zugehört. Und diese Woche war mir am Dienstagabend nicht langweilig genug, dass ich bei Apple angerufen hätte. So, dann gibt es einen Retail-Chef, den Apple bisher hatte, der hatte, der Ron Johnson war's, der hatte schon im Juni angekündigt, dass er gehen würde zum 1. November und ist dann auch gegangen. Jetzt gibt es zwischendurch zumindest keinen neuen Chef der Retail-Abteilung von Apple. Also es gibt jetzt keinen offiziellen Vorgesetzten für die ganzen Stores. Was, keine Ahnung, wie dann die offizielle Regelung ist, ob dann Tim Cook da persönlich sich drum kümmert oder wie das da funktioniert. Aber jetzt haben sie jedenfalls erstmal keinen Retail-Chef. So, und gestern gab es dann eine Ankündigung von Apple, beziehungsweise genau genommen schon vorgestern, hier aus dem FSCK-Log geklaut. Erfreuliche Neuigkeiten. In einigen Wochen will Apple iOS 5.0.1 veröffentlichen, das Entwickler heute bereits als Beta beziehen können. Das iOS-Update soll Bugs beseitigen, die die Akkulaufzeit beeinflussen und beendet damit hoffentlich die für einige Nutzer gravierenden Akkuprobleme mit iOS 5.0. Fehler bei iCloud-Dokumenten will iOS 5.0.1 ebenfalls beheben. Zudem stopft das Update die magnetische Sicherheitslücke des iPad 2 und schaltet die fehlenden Multitasking-Gesten auf dem iPad 1 frei. Entwickler können künftig außerdem bestimmte Dateien von iCloud iTunes Backup ausschließen, die selbst bei geringem Speicherplatz trotzdem nicht in Gefahr geraten, von iOS 5 gelöscht zu werden. Das war ein Problem, das hatte ich hier im Podcast noch gar nicht erwähnt, aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt kein Verzeichnis mehr gibt, in dem Apps ihre Daten parken können, was nicht im Backup drin ist. Oder wenn das Gerät gerade Platzmangel hat, dann einfach mal irgendwann vom Gerät entfernt werden. Was also aufgefallen ist, ist dem Marco Arment von Instapaper, der halt gesagt hat, also in der Vergangenheit habe ich halt in dem Verzeichnis da meine runtergeladenen Webseitendaten hingepackt, aber das ist jetzt im Backup drin, da darf ich das nicht mehr. So, ich will die aber gar nicht im Backup haben, weil die kann ich ja jederzeit wieder aus dem Netz tanken. So, andererseits gibt es halt keinen Platz, der nicht gelöscht wird vom System, wo ich die hinpacken kann. Und jetzt die Lösung hier ist über irgendwie ein Dateiattribut ein neues. So frei nach dem Motto, man legt die Datei dahin und dann sagt man zu der Datei, don't backup. Und dann wird die halt im Backup nicht gebackupt. Ist so die Idee dahinter. So, jetzt ist halt der Haken der, dass es erstmal wieder nur als Beta verfügbar ist. Ich hätte es aber gerne ASAP. Weil also die Akkulaufzeitprobleme auf dem 4S, die gehen mir sowas von auf die 12. Ja, hier auch das 3GS hat weniger Akku als, ne, dann hatte ich ja. Ist aber nicht wirklich überraschend, dass das weniger Akku hat, weil so ein iOS 5, das macht ja doch irgendwie eine Kleinigkeit mehr noch. Aber ja. Oh, übrigens, das automatische Zeitzoneneingestelle guckt trotzdem einmal pro Stunde nach. Auch jetzt guckt das 4S immer noch einmal pro Stunde nach beim GPS, wie denn die aktuelle Zeit gerade ist und stellt fest, dass es die aber trotzdem nicht stellt, weil es soll die ja nicht stellen. Ja, ist so Vermutung, dass da jede Menge Akkulaufzeit flöten gehen kann, wobei einmal die Stunde eigentlich nicht viel wäre. Aber ja. So, genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann gibt's von Google Maps-Geld. Hab ich hier bei Heise gefunden. Mit etwas Verzögerung hat Google seine Pläne umgesetzt, die Nutzung seiner Maps-API nicht mehr uneingeschränkt kostenlos zu gestalten. Wer jetzt damit Karten auf seiner Webseite darstellt, muss für je 1000 Abrufe mindestens 4 US-Dollar zahlen. Als Abruf gilt jeweils das Laden der JavaScript- oder Flash-API durch die Webseite, das Laden einer Karte per Static Maps-Schnittstelle sowie der Zugriff auf ein Panoramabild via Street View Image API. Noch allerdings gibt es Bagatellgrenzen, bis zu denen die kostenlose Nutzung erlaubt bleibt. Sie gelten für bis zu 25.000 tägliche Abrufe einfacher Karten pro Tag. Für Styled Maps liegt die Grenze bei 2.500 Abrufen. Besonders hohe Gebühren berechnet Google für Websites, die noch die Version 2 der Maps API benutzen. Für sie fallen 10 US-Dollar pro 1.000 Abrufe an. Alternativ bietet Google eine Maps Premier License an. Sie kostet allerdings mindestens 10.000 US-Dollar pro Jahr, enthält allerdings über die einfache API hinausgehende Funktionen und erlaubt den Einsatz für interne sowie kostenpflichtige Angebote. Google Maps wird teuer. Google scheint da sowieso im Moment gerade irgendwie ein Problem zu haben. Ich weiß auch nicht. Da ist vorgestern war es, glaube ich, ist eine Google Mail App in den App Store gefallen, die, wenn man sie startet, gleich als erstes eine Fehlermeldung fallen lässt, die darauf hindeutet, dass sie kein Produktions-Push-Profil enthält. Was ein Fehler ist, der eigentlich, wenn man einmal auf einem Nicht-Entwicklergerät getestet hätte, sofort hätte auffallen müssen, weil die Meldung ist sehr offensichtlich und sehr auffällig. Plus, das Ding soll angeblich auch wieder nur eine Umwicklung um die Webseite sein. Ja, ich meine, da kann ich auch die ZDF-Mediathek nehmen, das ist auch eine Umwicklung der Webseite. Aber so, dann wurde irgendwie Google News aktualisiert und umgestaltet. Das habe ich allerdings ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt, weil ich Google News immer nur über den Feedreader nutze. mir fällt der Begriff auch gerade nicht mehr ein, den ich gerade nicht aussprechen konnte. Egal. Das soll also irgendwie umorganisiert worden sein. Und auf einmal höre ich links nichts mehr, weil nämlich irgendwie der Kopfhörer rausgerutscht ist. Beziehungsweise ein entscheidendes Stück zu weit rausgerutscht ist. So, geht wieder. Und also Google News ist dann irgendwie aktualisiert worden. Plupp. Konsumierer war der Begriff, der mir nicht einfallen würde. Ha. So, Opel Rerun. Das CERN Neutrino Experiment of the Day. New CERN Neutrino. Weil am CERN wollen sie das Opera-Experiment, was ja aufgefallen ist damit, dass sie irgendwie 60 Nanosekunden zu früh im Schnitt Neutrinos gemessen haben, soll jetzt nochmal mit geringfügig geänderten Bedingungen laufen. Sie wollen kleinere Neutrino-Blöcke weiter zeitlich voneinander entfernt losschubsen, weil sie ja nicht einzelne Neutrinos messen, sondern da so statistisch die Auswirkungen von Neutrinos in ihrem Messinstrument treffen, weil so ein Neutrino halt die unangenehme Eigenschaft hat, dass es nicht interagiert, sondern halt nur zufällig mal irgendwo gegen ditcht und dann tatsächlich irgendwas in Bewegung passiert, die man dann messen kann. Und da ist halt der Witz der, dass sie jetzt irgendwie planen, da nochmal einen Lauf zu machen, wo sie eben more Spacing drin haben, also eben weniger häufige Events, sodass sie eher rausfinden können, was sie denn dann nun gerade für ein Event messen. Vielleicht sind die Neutrinos ja auch besonders lahmarschig. Und also die wollen da nochmal einen Durchlauf machen. Und instead of 10 microsecond pulses, the beam will now send a much shorter 1-2 nanosecond pulses with a 500 nanosecond gap in between. So, und dann ist die Hoffnung, dass sie dann nochmal genauere Messwerte rauskriegen, ob sie da denn irgendwie einen Blödfug-Messwert haben oder ob sie tatsächlich zu früh die Neutrinos messen. Ja, ist vom letzten Freitag. So, dann gibt's Neues aus dem Space. Da ist nämlich, am Sonntag habe ich es mir aus den D-Radio-Wissen Weltnachrichten geklaut, eine Progress-Rakete, nämlich Progress, was ist es, 45, in Richtung ISS gestartet. Das ist der letzte Start, bevor man wieder bemannt starten können kann. Weil da ist ja der Trick der gewesen, dass Progress 44 nicht an der ISS angekommen ist, weil die dritte Stufe der Soyuz-Rakete versagt hat. Und da hatten sie dann gesagt, okay, also einen Satelliten und einen Progress starten wir und dann frühestens können wieder Menschen mit einer Soyuz fliegen. Und das hat geklappt, das Ding ist sauber gestartet, ist dann zwischendurch auch schon angedockt und alle sind glücklich. Jetzt haben die drei Leute oben auf der ISS das Problem, dass sie auch noch eine Progress leerräumen müssen. Aber ja, gut, es gibt schlimmere Probleme, die man haben könnte. Zum Beispiel gar nichts mit zu essen zu haben. Am Montag gab es dann noch eine Boeing-Meldung, dass nämlich die Orbiter Processing Facility, OPF High Bay Nummer 3 ist es, glaube ich, wo früher immer ein Shuttle drin gewohnt hat. Die hat NASA ja schon vor einiger Zeit freigeräumt. Da stehen ja keine Shuttles mehr. Weswegen ja jetzt immer jeweils ein Shuttle... Ja, ist ja gut. Weswegen ja jetzt immer ein Shuttle im VAB rumsteht, während die da noch bearbeitet werden. Und da hat jetzt Boeing unterschrieben, dass sie für, was waren es, irgendwas 10 Jahre eine bemannte Kapsel backen wollen. Kommerzielle Raumflüge in selbstgebauten Kapseln. Ich meine, das ist aber sogar was Bemanntes. Also Boeing geht da richtig hin und die machen da was draus. Irgendwie 500 Jobs entstehen da, was ja dann schon ganz nett ist, weil nachdem das Shuttle-Programm geendet ist, sind ja eine Menge Leute da nicht mehr beschäftigt, logischerweise. Und allerspätestens, wenn die Shuttles dann tatsächlich in die Museen abgewandert sind, wird es da sehr langweilig, sehr leer. Und Boeing nutzt da also die OPF. So, China hat dann eine Rakete mit dem Raumschiff Shenzhou 8 an Bord gestartet am Montag. Und zwar soll das Raumschiff auf seinem 17 Tage langen Flug das erste chinesische Andockmanöver im All versuchen. Es soll an das Weltraummodul Tiangong 1 ankoppeln, das seit einem Monat die Erde umkreist. Und es ist für Amerikaner und Russen ist das Standardprozedur, dass sie irgendwo andocken. Aber die Chinesen, die machen da gerade ihre Erfahrungen mit. Und am Mittwoch gab es dann die Meldung, dass die Progress übrigens angedockt hat. Na, also okay, nachdem sie im Orbit angekommen war eigentlich klar, okay, die kritische Phase vom letzten Mal haben wir überlebt. Und sie sind dann einfach mal angedockt. Und wie gesagt, jetzt hat die ISS-Crew das Problem, dass da noch eine komplett volle Progress sitzt. Die möchte auch nochmal irgendwann leergeräumt werden. Okay, sie haben ein bisschen Zeit. Aber ja, so, dann ist am Mittwoch China-Dock mir in die Finger gefallen, weil China hat ein Andockmanöver im All-Geschäft. Das unbemannte chinesische Raumschiff Shenzhou 8 koppelte in der Nacht in 343 Kilometer Höhe ferngesteuert an das Raummodul Tiangong 1 an. Das Rendezvous im All zwischen dem magischen Schiff und dem Himmelspalast wurde live im chinesischen Fernsehen übertragen. Bliblablub, historischer Moment, bla, Fasel. Ja, sie haben also geschafft, sie haben das erste Mal selber aufs Andocken können. Ist halt ein Manöver, was man erstmal können muss. Weil insbesondere ja die ganzen Bahnparameter alle nicht so offensichtlich sind wie auf der Erde. Also ich kann ja, wenn ich dann irgendwie die Höhe ändere im Orbit, dann habe ich plötzlich eine andere Geschwindigkeit relativ zu dem anderen Ding da. Alles nicht trivial. Aber ja. So, und Mars 500 endet heute nach 520 Tagen, putzigerweise. Da fehlt mir auch noch irgendwie eine offizielle Meldung, Aldi, weil das ist ja auch erst heute passiert. Aber ja, wir tun mal so, als würden wir zum Mars hinfliegen, auf dem Mars irgendwie ein bisschen forschen und wieder zurückfliegen. Und zwar sperren wir dafür 520 Tage lang Handvoll Männer ein und lassen die auch mit der Erde nur mit entsprechenden Latenzen kommunizieren. Die Mission ist dann fertig heute und dann soll hinterher halt ausgewertet werden, was war gut, was war schlecht. Könnten wir jetzt auch tatsächlich, also vorausgesetzt werden die Technik, aber könnten wir denn dann auch tatsächlich eine Besatzung dahin schicken? Oder gibt es noch Probleme, die wir erst lösen müssen, bevor wir das überhaupt versuchen wollen könnten? Ist ja so im Wesentlichen die Frage, die sich da aufdrängt. Aber ja. So, dann gibt es eine Meldung am Sonntag vom LHC. 17.11 und 41 ist das mir aus dem LHC-Status rausgefallen. Dump the last proton physics fill of the year 2011. Weil da haben sie dann nämlich die Protonenphysik beendet für dieses Jahr. Und erwartungsgemäß mit mehr als 5 durch FB für die beiden großen Experimente, Atlas und CMS, und mehr als 1 durch FB für LHCb. Alice hat bei den Protonen logischerweise weniger eingefangen, weil die nämlich noch weniger Kollisionsrate abkönnen bei den Protonen. Dafür wird Alice ja jetzt dann im November großen Spaß kriegen, wenn da jede Menge Ionen zusammenknallen. Was sie dann übrigens auch schon gemacht haben, da hatte ich gedacht, dass das noch eine Weile dauern würde, aber sie haben es tatsächlich gebracht, dass sie in der Machine-Development-Periode in der vergangenen Woche einen Ring mit Protonen und einen Ring mit Ionen gefüllt haben und die dann tatsächlich beide auf Energie auf 3500 Giga-Elektronenvolt hochbeschleunigt haben. Und ich weiß gar nicht, haben sie Kollisionen gemacht? Ich glaube, sie haben sogar Kollisionen gemacht, aber eben halt nicht in Physics. Also ja, sie haben tatsächlich mal Ionen und Protonen im Ring rumschwirren gehabt. Gleichzeitig. Faszinierend. Ja, okay, die Ionen sind auch Protonen drin, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann gibt's Neues von der Mafia. Da gibt's erstmal ein Perlenurteil, nämlich Perlentaucher gegen, beziehungsweise FATS, Süddeutsche Zeitung gegen Perlentaucher. Der Perlentaucher darf 13 Abstracts zu FATS und SZ Buchkritiken nicht mehr vertreiben, entschied heute das OLG Frankfurt, heute im Sinne von 1. November. Mit ihren weitergehenden Anträgen sind die Zeitungen gescheitert. Nach dem neuesten Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt kann sich der Perlentaucher ganz sicher sein, dass sein Geschäftsmodell, das FATS und SZ in Toto verbieten lassen wollten, gültigem Recht entspricht. FATS und SZ wollten durch die Gerichte unterbinden lassen, dass der Perlentaucher ihre Buchkritiken resümiert und diese Resümees an Internetbuchhändler weitervertreibt. So, und damit sind dann FATS und SZ vor allen Gerichten, durch die dieses lange Verfahren getrieben haben, weitgehend gescheitert. Besonders mit ihren wettbewerbs- und markenrechtlichen Ansprüchen sind FATS und SZ bei keinem der Gerichte durchgedrungen. Das Verfahren lief vor Landgericht Frankfurt, Oberlandesgericht Frankfurt, zum Bundesgerichtshof und wieder zurück zum Oberlandesgericht Frankfurt. So. Da gibt es dann endlich mal ein Urteil und ja gut, so ein paar Sachen darf der Perlentaucher nicht mehr vertreiben, weil die nur umgeschriebene Texte, nur leicht umgeschriebene Texte waren, was dann irgendwie noch nicht gereicht hätte, irgendwie so. Aber ja. So, dann gibt's SH Datenbuch. In Schleswig-Holstein spitzt sich nämlich der Konflikt zwischen Landesdatenschützer Thilo Weichei und der Regierung in Kiel weiter zu. Denn die schleswig-holsteinische Landesregierung will ihre Fanseite in dem sozialen Netzwerk nicht entfernen, wie der Chef der Staatskanzlei Arne Wulff sagte. Habe er Weichert mitgeteilt, dass die Seite weitergeführt werde. Sie sei aber mit einem deutlichen Warnhinweis versehen worden, dass mit dem Anklicken des Gefällt-mir-Buttons und der danach notwendigen Registrierung Personen mit bezogenen Daten an Facebook übertragen würden. Weichei hatte gefordert, die Fahrzeugseite bis Mitternacht zu löschen. Da Ortskanzleichef Wulff sagte die Landesregierung, Zweifel an der Rechtsauffassung von Weichei. Auch zwei unabhängige Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und des Landtages würden die Landesregierung in ihrer Position bestätigen. Datenschützer Weichert will jetzt der Staatskanzlei eine förmliche Beanstandung zukommen lassen. Ja, mit der Staatsregierung kann das ja machen, aber wenn der jemals auf den Trichter kommt, irgendwelche Privatpersonen oder Firmen abmahnen zu wollen, dann fällt mir dazu noch ein, der Weichei hat nicht das Wohl der Bürger im Sinne, sondern nur sein eigenes und will sich profilieren, weil es gäbe andere Themen, wo man dann doch eher mal Wellen machen könnte. Zum Beispiel die Tatsache, dass ja auch in Schleswig-Holstein Staatswanzen verwendet wurden. Na, da kümmert sich Weichei ein feuchtes gar nichts drum. Dass da offensichtlich Wanzen verwendet wurden, bei denen jetzt zumindest mal am Innenministerium wäre nachzuweisen, dass sie zu dem BFFG-Urteil kompatibel sind. Na, weil das wäre jetzt deren Pflicht, das mal nachzuweisen. Ne? Sie können ja einfach mal irgendwelche Prüfprotokolle produzieren. Sie haben das doch bestimmt prüfen lassen. Und zwar nicht nur als Whitebox-Test, so frei nach dem Motto, es enthält alle Funktionen, die wir bestellt haben, sondern eben auch als Blackbox-Test, es enthält keine Funktionen, die wir nicht bestellt haben. Huch, das ist ja gar nicht so einfach festzustellen. Ja, eben. Ja, das Geschwafel, auch was da Zensulia fallen lassen hatte, so von wegen, ja, aber die sind ja gar nicht genutzt worden, die Funktionen, die da nicht hinten drin sein dürfen. Ich habe das BFFG-Urteil so verstanden, dass die Funktionen nicht drin sein dürfen. Punkt. Aber ja. Also Weichei profiliert sich da lieber nur mit irgendwie Facebook. Dazu fällt mir da nur ein, ja, ist dem langweilig? Hat der nichts zu tun? Es gäbe Besseres zu tun, als sich über Facebook zu profilieren. So, dann hat übrigens Microsoft einen Bericht des Budapester Laboratory of Cryptography and System Security Crisis bestätigt, laut dem sich der DuQ-Bot über eine Zero-Day-Lücke im Windows-Kernel verbreitet. Das war nämlich bisher immer noch nicht ganz klar, wie das Vieh denn es nun eigentlich ins System reinschafft. Turns out, also mindestens ein Zero-Day-Exploit ist da schon mal drin. So, nachdem lokal Ausführung mit Root-Rechten im Zweifelsfall schon nicht mehr ganz billig ist, ist also anzunehmen, dass da jemand schon mal eine nicht triviale Menge Geld auf den Tisch gelegt haben dürfte. Na, also ist so das, was mir da so spontan ins Hirn kam, na, weil Stuxnet fiel ja vor allem damit auf, dass der halt 4 Zero Days benutzt hat in der Preiskategorie Ups. Was dann alleine schon nahelegte, das ist kein Privatmensch mehr, der sich da irgendwas zusammengehackt hat, sondern das ist dann tatsächlich jemand, der richtig Geld in die Hand genommen hat dafür. Und hier bei UQ ist also die Vermutung dann auch schon mal auf dem Tisch, dass da also zumindest mal eine nicht ganz triviale Summe Geld reingelandet sein könnte. Da müsste man eigentlich nur den Stuxnet-Macher mal befragen. Lieber US-amerikanischer Geheimdienst, kannst du uns zufällig jemanden vermitteln, der weiß, wo Stuxnet herkommt? Also, und UQ, warten wir es denn? Irgendwo hatte ich hier doch noch. Bislang war unklar, wie UQ das System infiziert. Bei einer Analyse des Installers entdeckte Crisis die Windows-Lücke. Der Bot, der nach Meinung des Antivirenherstellers Symantec mit dem Stuxnet-Wurm verwandt ist, infiziert sein Zielsystem mit Hilfe präparierter Word-Dateien, die den Schadcode durch einen Kernel-Exploit ins System einschleusen. Microsoft arbeitet bereits an einem Patch. Symantec berichtet, dass Angreifer UQ in einem Fall angewiesen haben, sich über Netzwerkfreigaben zu verbreiten. Dadurch konnten sich der Bot im Firmennetz weiterhangeln und auch Systeme infizieren, die nicht direkt an das Internet angebunden sind. Diese wurden dann von Bots, die auf das Internet zugreifen dürfen, mit den Befehlen des Kommandoservers versorgt. Da hat es also jemand drauf angelegt, hinter einer Firewall zu landen oder in einem Firmennetz zu landen. Jetzt wäre noch die spannende Frage, wer und wo. Gut, das wer wird nicht trivial rauszufinden sein, aber wenn es irgendwie Server in den USA waren, darf man annehmen, dass der Bundeskriminal- oder ein Landeskriminalgeheimdienst etwas wissen könnte. UQ wird bislang nur für gezielte Angriffe eingesetzt. Der von Symantec untersuchte Installer war lediglich für ein Zeitfenster von 8 Tagen im August scharf geschaltet. Symantec hat mögliche Infektionen bei 6 Unternehmen festgestellt, die in Frankreich, Niederlande, Schweiz, Ukraine, Indien, Iran, Sudan und Vietnam tätig sind. Was dann schon irgendwie nicht mehr nach einer ganz kleinen Verteilung klingt. Aber ja. Andere Sicherheitsfirmen wollen Infektionen in Österreich, Indonesien, Großbritannien entdeckt haben. Bei deutschen Unternehmen wurde UQ bislang noch nicht gesichtet, was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass den deutschen Unternehmen nicht danach ist, in die Öffentlichkeit zu geraten. Aber ja. Also, huch. Dann haben Sicherheitsexpertin von Dills Secure Works Counter-Threat Unit Zweifel an der Verwandtschaft von Duke und Stuxnet angemeldet. Demnach nutzen die beiden Schädlinge zwar bis zu einem gewissen Grad ähnliche Rootkit-Methoden wie einen Kerneltreiber, der eine verschlüsselte DLL zunächst entschlüsselt und anschließend in andere Prozesse injiziert. Diese Methoden sind laut Dell jedoch gängige Praxis und werden auch von zahlreichen anderen Schädlingen genutzt, die nichts mit Stuxnet zu tun haben. Die eigentliche Payload der beiden Schädlinge sei hingegen völlig unterschiedlich und lasse keine Schlüsse auf eine Verwandtschaft zu. Ist mir am Mittwoch in die Finger gefallen und ich dachte mir, ups. Also, da haben wir schon mal einen Zero Day. Nicht schön. Möchte man nicht haben. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. Die ist heute zugegeben ein bisschen sehr kurz. Aber andererseits wollte ich ja auch nicht zwei Stücke in Musik verheizen. Nämlich kommen wir da bei Rob Costlow an den 10. Titel aus dem Album Reconstruction. Enigma heißt da, ist 1 Minute 55 inklusive Magnitude Outro. Welches ich natürlich noch entfernen werde. Lang gefunden bei Magnitude, damals, als man die Musik auch noch runterladen konnte, ohne sich einen kostenpflichtigen Account zu schießen. Weil irgendwie auf kostenpflichtige Accounts nur zum Musik sammeln habe ich da keinen Bedarf. Ich weiß auch nicht. Gefolgt ist das Ganze dann von, das ist auch schon eine Weile her, da hat mal jemand sich einen Spaß gemacht und ein Miss USA Should Martha Be Taught in School Video gemacht. 2 Minuten 14 ist das lange. Und zwar geht es darum, dass es wohl tatsächlich irgendwo ein Video gab, wo Schönheitsköniginnen gefragt wurden, ob denn Biologie in der Schule gelehrt werden solle. Wo dann einige der Meinung waren, hier so Kreationisten sein, nein, Biologie und Evolution, das ist ja alles völlig unsicher. Und das wissen wir ja nicht, ne? Und da hat dann also jemand sich mal den Spaß gemacht, das einfach mal auf Mathe umzudrehen und zu sagen, ne, so sollte Mathe in der Schule gelehrt werden. Nein, also nee, ne. Aber ja, hört ihr ja dann eh. Und genau. So, dann wünsche ich mir nochmal Feedback. Könnt ihr mal gucken. Das 3GS ist jetzt mit dauerhafter Benutzung bei 61%. Das ist groß. 4S ist bei 80%. Na gut. Zwischendurch, so bei Teil 1, hat es so ungefähr die gleiche Größe akkustandsmäßig erreicht. Aber ja gut, das 3GS ist auch schon mal bei 50% gewesen. Also mit iOS 5 nach einem Aufnahmetag. Also am Ende der Aufnahmen. Nach dem Aufnahmetag kann es auch durchaus mal irgendwo bei 20% rumliegen. Dann kommt es an den Strom, an den Rechner und dann ist es mir eh Wurst. Was es sonst noch so meint. So. Wie auch immer, ich wünsche mir dann jedenfalls mal wieder Feedback. Zum Beispiel könnt ihr mir zukommen lassen einen Tweet @comport, mich bei Google Plus erwähnen, eine Mail an compiblog@googlemail.com oder comport@me.com schicken oder im compiblog.de comport 290 Teil 3 einen Kommentar hinterlassen. Sollte mich alles erreichen. Und genau, wünsche ich mir, weil ich stehe ja total auf Feedback. Weil ich mache das ja hier nicht nur als reine Selbstbeschäftigung, Beschäftigungstherapie oder so. Zwitscher, Zwitscher. Wir haben fast Winter. Viel zu wenig Zwitschertiere. Aber ja. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls schon mal viel Spaß mit dem Herrn Costlow und Enigma. Und dem Verarsche-Video. Und drohe damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Den 291. Komport aufnehmen könnte. Ja, in 10 Podcast-Folgen ist schon neues Jahr. Ich weiß, das sind nicht mehr 10 Wochen. Das sind nur noch 8 oder so. Aber ja, nachdem mein Projektchef mich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr im Büro sehen will, wo sowieso nichts los wäre, kann ich dann mir auch den Chaos Communication Kongress mal wieder mindestens über Stream angucken. Von irgendwelchen Tageskarten habe ich ja im Netz auch noch nichts gelesen. Eventuell könnte ich auch mal wieder vor Ort sein. Aber ja. So, jedenfalls sage ich dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Drohe damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Und sage dann viel Spaß mit der Musik und dem Video und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Math? No. I do not believe in math, and I don't think we should encourage it.
Oh, okay, this is a really hard one. There are really two sides to this story. On the one hand, you have math, and then on the other hand, you have... This is like non-math.
All seven-year-olds should have the right to decide for themselves if math is scientific fact. Math is a theory, and it's not at all what the Bible tells us. We live in America, not Russia.
Just a little bit. Adding. Not, times.
I think that people should try to be as knowledgeable as they can. I think they need to get learned so that, you know, they can make a choice about all of the world things.
Children have the right to learn anything they want to learn. Alchemy, Scientology, gymnastics.
You really don't know what the square root of 16 is. No one does.
Aliens. You know, how to just make basic mixed drinks.
Yes, it's math. I'm sorry, is this a joke?
Creationism, whatever those Heaven's Gate people believed. Oh, and math.
There are numbers everywhere. You know, on phones, on houses, on microwaves.
Numbers are great, but they should also learn colors, smells, vibrations.
Math should just be left out of the equation. Not the equation like in a math sense, just like, you know, equation, right? So, because I don't like believe in math.
Not to women.
I guess if other people want to learn math, they should be able to. But then they'll be the type of people who know math.